Etwas. Schönen guten Abend. Ich komme ja aus dem deutschen Missionsgebiet im hohen Norden und stelle immer mit Bedauern fest, dass diese Art des Vorprogramms dort bisher leider noch nicht möglich ist. Aber wer weiß, vielleicht wird es ja irgendwann mal kommen. Aber ich versuche so ein bisschen anzuknüpfen, so an die Grundidee und in der Idee, als es hieß, ich soll in München während des Papstbesuches etwas berichten, hatte ich mir gedacht, ich mache da einfach mal so kleine Späße als Vorprogramm, die mir auch Spaß gemacht haben, einfach mal so ein bisschen zu visualisieren. So. Unser Thema heute Abend wird sein, die Kirche und ihr Geld und unser Geld und Caritas und Diakonie und Gesellschaft und überhaupt, aber eigentlich im Kern geht es darum, dass die Kirche eigentlich die beste Geschäftsidee aller Zeiten darstellt. Der Anfang war eine Filiale, ein Tischlergeselle, 12 Mitarbeiter und ein Esel. Und heute nur für die katholische Abteilung. Da hat jemand gerade 2 Esel gesagt, aber es ist, glaube ich, immer noch ein Esel geblieben oder so. Und es ist eigentlich erstaunlich, wenn man in die Umgangssprache schaut, wie weit der sogenannte Volksmund oder auch die Ökonomie mit religiösen Begriffen arbeitet. Der Glaube ist der Gläubiger. Aus dem Credo kommt der Kredit. Aus der Schuld der Schuldner. Aus der Offenbarungseid. Und aus dem Prophet kommt vielleicht der Profiteur, aber das nennt man, glaube ich, lieber weg. So, das war mein Versuch, mich also an der bayerischen Philosophie, auch der Spaßes, etwas auch anzudocken, an die Brücke zu gehen. Jetzt kommen wir zu dem ganz, doch wirklich sehr sachlichen Thema des Abends, so wie es in der Kirche heißt, vom Heulen und vom Zählen klappern. Ich werde versuchen, ganz komprimiert, also die wichtigsten Dinge zusammenzutragen und auch wenn es geht, immer den bayerischen Bezug dazu herzustellen. Das geht nicht immer, aber es geht doch in vielen Fragen. Und werde erst über die verfasste Kirche, Einnahmen, Ausgaben, Kirchensteuer etwas sagen, dann über die Geldeinlagen bei den Kirchenbanken, dann über die Haushaltspläne im kirchlichen Bereich, über Staatsdotationen, über Staatsleistungen, etwas über Caritas Diakonie, dann die Frage, ist das immer eigentlich so, und über die Sozialbindung der Kirchensteuer. Der erste Teil, die verfasste Kirche, die Geldeinlagen, Haushaltspläne, das ist alles etwas, wo das ist das Kirche und ihr Geld. Dann bei den Staatsdotationen, Staatsleistungen geht es schon an unser Geld. Und in dem Tenor wird es dann also auch weitergehen. Da gucken wir mal. Hier haben wir eine Übersicht über die Einnahmen der verfassten Kirche. Das sind also die Kirchengemeinden, die Dekanate oder Kirchenkreise und die Landeskirchen und Bistümer. Diese Aufstellung gibt es für die katholische Kirche nicht. Was Sie hier sehen, ist eine Aufstellung der evangelischen Kirche, die alle 7 Jahre versucht, tatsächlich das Finanzgebaren in der gesamten evangelischen Kirche zu erfassen und darzustellen. Und während meiner Recherche hatte ich eine Grafik bekommen, die das auch für die katholische Kirche darstellt. Und ich habe gelernt, jede Information muss man gegenrecherchieren und rief also bei der Deutschen Bischofskonferenz an. Es war an einem Montag und niemand meldete sich. Ich wunderte mich. Und stellte fest, es ist Rosenmontag. Es war in Bonn, die Bischofskonferenz sitzt immer noch in Bonn. Versuchte es am Dienstag, weil ich dachte, ja, am Dienstag sind die vielleicht schon wieder da. Und hatte die Notbesetzung, den Pressesprecher der Bischofskonferenz am Telefon. Ich war also sehr verdutzt und auch etwas irritiert. Der Mann hatte einen sehr gefürchteten Ruf. Und er fragte auch, was mein Anliegen sei. Ich sagte, ja, ich habe eine Übersicht über die Gesamteinnahmen der Finanzen, also im katholischen Raum. Und da sagte er, dann haben Sie mehr als ich. Und ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir diese Übersicht zukommen lassen würden. Ich war etwas sehr irritiert. Und er erklärte mir dann sehr ausführlich, das will ich hier gar nicht so im Detail wiederholen, die oberste Grenze in Deutschland sind die Bistümer. Und was drüber geht, ist nur noch die Konferenz der Bischöfe. Da kann man zustimmen oder auch nicht zustimmen. Jeder Bischof ist die oberste Autorität in seinem Bistum. Und die Bistümer haben sogar Außenminister, um mit den anderen Bistümern in einen diplomatischen Verkehr zu treten. Und deshalb kann es diese Übersicht für den katholischen Bereich offiziell gar nicht geben, weil kein Bistum diese Zahlen herausgeben wird. Weil keiner möchte sich in die Tasche gucken lassen. Und da sehen Sie, es ist aufgeteilt in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kategorien von Einnahmenarten. Die größte Gruppe davon ist die Kirchensteuer, hier noch mit 43,7% angegeben. Das ist eine Zahl von 2000. Inzwischen ist dieser Betrag auf 40% der Einnahmen gesunken. Und Sie sehen oben links, so in dem Dunkelviolett, mit 19,6%, entgelte für kirchliche Dienstleistungen, Vermögenseinnahmen, Mieten, Betriebskostenerstatten, Pachten und Zinserträge. Da wird alles, was zum Beispiel für das Vermögen so gewisse Indikatoren aufstellen würde, aus Vermögenseinnahmen und solche Dinge, wird alles in einen Topf zusammengeschmissen, sodass es nicht mehr auszudifferenzieren wäre und Rückschlüsse ermöglicht. Die sind sozusagen 6 doch sehr übersichtlichen Kategorien der Einnahmen, stehen eine Vielzahl von Ausgaben gegenüber. Das ist ein kleiner optischer Trick. Insgesamt ist es genau die gleiche Summe, weil die Kirche hat immer noch, einzelne Landeskirchen haben das schon inzwischen geändert, aber insgesamt ist es eine kamerale Buchführung. Einnahmen und Ausgaben werden gegenübergestellt, es wird kein Vermögen erwähnt oder bilanziert oder was daraus. Das geht immer auf plus minus null aus. Man wundert sich immer, oben und unten steht immer das Gleiche. Also was, ja. Wenn ich Buchführung mache, habe ich mal ein Plus oder mal ein Minus. Kirchen zahlt immer ausgeglichene Haushalte. Und allein schon die optische Darstellung suggeriert, es wären ganz viele verschiedene Aufgaben, die die Kirche erfüllt. Und was dabei jetzt passiert, zum Beispiel kann man illustrieren, bei dieser Art der Buchführung. Unten rechts, so in dem hellviolett, sehen Sie 14,9% Ausgaben für evangelische Kindertagesstätten. Und zwar konkret sind es 1,568 Milliarden Euro. Das sind Millionen, und wenn ich das anders sage, 1, dann sind es Milliarden. Oder 1568 Millionen. Und das sind dann 1,56 Milliarden oder so etwas Euro, die für evangelische Kindertagesstätten ausgegeben werden. Im katholischen Bereich ist es noch ein bisschen mehr, weil die haben 100.000 Kindergartenplätze mehr als die evangelische Kirche. Von diesen 1,568 Millionen, die also für Kindergärten ausgegeben werden, das ist eine richtige Zahl, werden 1,1 Milliarden aus Steuergeldern der Bundesländer aufgewendet, 320 Millionen sind Elternbeiträge und der kleinere Rest von 148 Millionen sind tatsächlich kirchliche Mittel. Das ist ein gewisses Grundprinzip, was jetzt auch zum Beispiel gegengesteuert wird, und zu meiner großen Traurigkeit muss ich sagen, dass der Stadtstaat Hamburg, ein Bundesland, was seit 500 Jahren sich also immer mit Trennung von Staat und Kirche sehr sauber aufgestellt hatte, jetzt einen Staat-Kirche-Vertrag abgeschlossen hat, in dem auch die konfessionellen Kindertagesstätten 100% vom Staat finanziert werden. Nun konnte man meinen, das ist ja in Zeiten der rückgehenden Kirchensteuer auch ganz legitim, aber die Kirche hat ganz klar gesagt, wir werden das Geld, was wir da bisher aufgewendet haben, nicht einsparen, sondern wir werden es verwenden, um das christliche Profil der Einrichtungen zu verschärfen. Soweit. Aber wir hatten gesehen, der größte Einnahmeposten sind die Kirchensteuern, auch der größte planbare Posten. Und diese Übersicht zeigt Ihnen, können Sie die Farben auch ganz gut erkennen oder geht das? Das Blaue ist immer evangelisch, das Rot ist immer katholisch. Da muss ich das nicht jedes Mal so erläutern. Da sehen Sie, dass es 3 Phasen gibt. Erst einmal steigt es kräftig an bis 1992. Es gibt nur ganz wenige Jahre, wo es nicht steigt, also immer im Nettoaufkommen. Und seit 92 ist es sehr unterschiedlich, mal rauf, mal runter, mal mehr, mal weniger. Und man sieht ungefähr in der ersten Phase, ungefähr bis 1988, nehmen die evangelischen Landeskirchen mehr an Kirchensteuer ein als die katholischen Bistümer. Dann kommt eine zweite, kürzere Phase von 89 bis 96, wo es ungefähr gleich auf ist, mal mehr, mal weniger. Aber es deutet sich schon an, dass die Katholiken, also die Bistümer, mehr an Kirchensteuer einnehmen. Und seit 97 nehmen die Bistümer deutlich mehr an Kirchensteuern ein. Und aktuell, da sehen Sie, wie diese beiden Linien so voll auseinanderlaufen und die katholische Linie erheblich höher liegt, sind es 370 Millionen Euro, die die Bistümer mehr einnehmen als die evangelischen Landeskirchen. Einer der Gründe dafür lässt sich wirklich recht einfach darstellen. Es sind die Geburten in religiös homogenen Ehen, was sich so kompliziert anhört. Beide Ehepartner sind entweder katholisch, also katholisch-katholisch, oder beide sind evangelisch. Das sind im Fachjargon religiös homogene Ehen. Und Sie sehen an dieser Verteilung mehreres. Einmal, dass die religiös homogenen, die obere blaue und rote Linie, die dominierenden Ehen überhaupt sind in den 60er Jahren. Also links beginnt es 1953 und geht dann hoch bis 2003. Und dass die sogenannte in katholische Wortwahl Mischehen, wo entweder katholischer Mann und evangelische Frau oder umgekehrt, also nur eine Minderzahl darstellen. Um es an konkreten Zahlen zu nennen, religiös homogen wurden 1964 400.000 Kinder evangelisch und 400.000 Kinder katholisch geboren. Und in den sogenannten Mischehen waren es zusammen 150.000 Kinder, die aus diesen Ehen hervorgingen. Und einer der Gründe, das ist jetzt, was ich da drehte, ist der sogenannte Pillenknick. Und zwar in der Zeit von 1964 bis ungefähr 1975 verringert sich eben durch den Einsatz der Pille, und zwar sowohl von evangelischen Müttern oder Frauen wie von katholischen Frauen. Und dass die Kurven so gleich verlaufen, sehen Sie, dass die katholischen Frauen den evangelischen in nichts nachgestanden haben, die Zahl ihrer Kinder auf die Zahl der Wunschkinder auch zu begrenzen und die bis dahin übliche durchaus Zahl von 6 bis 8 Kindern auf 2 bis 4 Kinder dann doch zu reduzieren. Und Sie sehen dann, dass die katholische Linie sich früher wieder fängt und höher bleibt und die evangelische weiter absinkt. Und wenn Sie dann links mal schauen, wo die konkreten absoluten Zahlen stehen, dann sehen Sie, dass ungefähr in den katholisch homogenen Ehen, die ja auch mit größter Wahrscheinlichkeit getauft werden, katholisch getauft werden, bei den Mischehen ist es immer so schwierig, wer sich da durchsetzt, 50.000 Kinder pro Jahr mehr geboren werden als im evangelischen. Und das erklärt eben zum Teil diesen Unterschied. Die katholische Kirche ist heute im Altersaufbau der steuerpflichtigen Erwerbstätigen jünger aufgestellt als die evangelische Kirche. Also das ist relativ einfach. Ein Aspekt, der bei der Kirchensteuer häufig nicht erkannt wird oder bekannt ist, dass sie staatlich subventioniert wird. Und Sie sehen hier eine Übersicht von 1969 bis zum Jahre 2004. Das sind die Steuermindereinnahmen, ausgewiesen durch das Bundesfinanzministerium. Die habe ich nicht erfunden, die stehen so im Subventionsbericht des Finanzministeriums offiziell auch drin. Und da sehen Sie auch wunderschön die Steigerungsraten. Und aktuell, zurzeit im Jahre 2004, sind es 3,75 Milliarden Euro, auf die Bund und Länder an Steuereinnahmen verzichten, weil die Kirchensteuer in der gezahlten Höhe voll absetzbar ist. Das ist ungefähr eine Quote, glaube ich, von 60 zu 40 zwischen Bund und Ländern. Also Länder kriegen, glaube ich, 60%. Und die Länder, die dieses Geld dringend brauchen für ihre Schulen etc., bekommen es nicht, weil eben das einmal so festgelegt wurde und eben so weiter fortgeschrieben wird. Nun hatten wir einen anderen Gesichtspunkt gesehen, dass so seltsame Zackern waren im Kirchensteueraufkommen. So völlig unmotiviert sackte das plötzlich ab und dann ging es wieder hinauf und sowas heraus. Und das lässt sich eigentlich, ich will es mal so an einem Beispiel illustrieren, daran deutlich machen, dass die Kirchensteuer eine Zuschlagssteuer zur Einkommensteuer ist oder eine sogenannte Annexsteuer. Es gibt heute noch eine zweite, aktuell ist der Solidaritätszuschlag, ist auch eine Zuschlagssteuer oder eine Annexsteuer. Und hier sehen Sie in der Grafik 3 Linien, und zwar die dunkle, schraffierte, ist die Einkommensteuer, und zwar die jährlichen Zuwachsraten bezogen auf das Vorjahr. Die rote Linie ist das katholische Kirchensteueraufkommen in die Zuwachsraten, die blaue Linie das evangelische. Und Sie sehen, die Zuwachsraten laufen im Grunde identisch. Und das ist natürlich ein Thema, auf das die Kirchen wirklich gar nicht so gut anzusprechen sind, dass jede staatliche Steuermaßnahme, die das staatliche Steueraufkommen vermindert, zum Beispiel, wir können hier mal gucken, 1975 sehen Sie, da ist ein ganz massiver Einbruch im Kirchensteueraufkommen. Das ist vorne so der erste Knick, wo die Säule so runtergeht, 75. Das war die erste große Steuerreform mit Einführung der Kinderfreibeträge, die das zu versteuernde Einkommen verringert hat und entsprechend geringer wurde auch das Kirchensteueraufkommen. Und das sind natürlich immer dann so schwierige Situationen, so Dilemmasituationen. Auf der einen Seite sagt die Kirche, natürlich wollen wir Kinder und wollen das fördern und Kinderfreibeträge, damit die Familien gestärkt werden. Und dann macht der Staat das, weil die Kirchen es auch so wünschen und die Finanzdirektoren der Kirchen sind überhaupt nicht glücklich darüber, weil das bedeutet für sie erst einmal ganze reale Einkommenseinbußen. Also da sind dann so die theologischen oder Dogmatiker mit den Finanzmenschen in der Kirche nicht unbedingt einig, also was die gute Maßnahme eigentlich darstellt. So, und Sie sehen hier, ich habe es nochmal für 2004 aufgeschrieben, die Bistümer haben eingenommen 4,03 Milliarden Euro an Kirchensteuern, die Landeskirchen 3,66 Milliarden Euro. Zusammen haben sie beide eingenommen 7,69 Milliarden Euro. Und das ist ja die Frage, wo bleibt es denn eigentlich? Ist doch eine ganz erkleckliche Größenordnung. Und da schauen wir uns mal an. die evangelischen Kirchenbanken und danach kommen die katholischen auch noch. Also die Kirchen haben nicht selber, aber in ihrer Trägerschaft sogenannte Kirchenbanken, die auch sauber getrennt sind nach evangelisch und katholisch, da vermischt sich noch gar nichts. Im Aktienhandel machen sie schon gemeinsame Dinge, Ökumene, aber die Banken selber sind noch konfessionell sauber getrennt. Und hier sehen Sie eine Überlistung auf den die evangelischen Kirchenbanken mit der Accredo Bank Nürnberg, der EDG Kiel, der evangelischen Kreditkonsumgenossenschaft in Kassel und so weiter. Und bei diesen Banken liegen im Jahre 2004 10,5 Milliarden Euro als Geldanlagen, im Prinzip so gut wie ausschließlich kirchlicher institutioneller Träger. Es gibt einen Privatanteil von hohen Kirchenbeamten, die dort auch ein Konto haben. Und das kann man natürlich nicht dem institutionellen Vermögen von kirchlichen Einrichtungen zuschlagen. Also wenn Sie 10% ungefähr abrechnen, dann ist das der Teil, der auch von privaten Kunden dort eingelagert wird. Alles andere ist tatsächlich institutionelles Geld. Nicht nur der Kirchen, sondern auch der Kirchengemeinde, der Kirchenkreise, von Caritas Diakonie, also von kirchlichen Trägern. Denn für die ist es gedacht, weil diese Banken haben super Konditionen. Sie haben so gut wie keine Filialen, sondern nur einen Hauptsitz. Und dann fährt also die Bearbeiterfahrer zu den institutionellen Kunden, da sind da gar nicht so viele. Die setzen ja nicht aufs Massengeschäft, sondern die setzen ja aufs ganz konkrete, großvolumige Geschäft mit wenigen institutionellen Kunden und brauchen nicht dieses Filialnetz mit Angestellten und Kosten und alles heraus. Und Sie sehen hier, dass gerade im evangelischen Bereich in den letzten Jahren, speziell 2000, 2003 und 2004, die Einlagen sinken. Und da sehen Sie, welche wichtige Rolle die Kirchensteuer hat, dass nämlich dann, wenn es nicht mehr ausreicht, durchaus auf die Rücklagen bei den Geldinstituten zurückgegriffen werden muss. Das ist allerdings, das muss man immer ganz trocken sagen, nur das sichtbare Geldvermögen. Wenn Sie wirklich als kirchlicher Träger Ihr Geld verstecken wollen, wie es immer behauptet wird oder unterstellt wird, dann tun Sie es heute auf eine normale Geschäftsbank, denn bei der Deutschen Bank oder bei der Postbank sind Sie als kirchlicher Träger völlig anonym. Da die Kirchenbanken aber ihre Geschäftsberichte veröffentlichen, ist das Geld dort sehr offensichtlich. Und es gibt Schätzungen, dass dieses, was hier dargestellt wird als sichtbares Geldvermögen, nur etwa 20% von dem ist, das ist nicht nur meine Schätzung, aufgrund von verschiedenen Argumenten, sondern auch ein katholischer Theologe, der sich speziell mit Finanzen beschäftigt hatte in Frankfurt, kam zu dem gleichen Ergebnis wie ich, sodass ich da nicht so ganz alleine stehe. Und nun schauen wir uns das mal für die katholischen Kirchenbanken an. Und da sehen wir so gut wie kaum eine rote Zahl. Es sind alles sehr schöne schwarze Zahlen. Und in 2004, das kann man jetzt so, muss man die Spalten weiterdenken, ist die Steigerung gegenüber dem Vorjahr in der Größenordnung von 666 Millionen Euro sind mehr auf die katholischen Kirchenbankenkonten gelegt worden als im Jahr 2003. Und wenn man die letzten Jahre betrachtet, von muss man dann eben nochmal so zurückgehen. Geht das? Komme ich zurück? Nee, zurück komme ich nicht da. Dann sieht man, dass ungefähr von, ich habe hier mal Zettel zurückblicken, wo diese Tabelle beginnt, von 1997 bis 2004 die jährliche Zuwachsrate, also was durchschnittlich pro Jahr mehr auf die Konten gelegt wurde, in der Größenordnung von 630 Millionen Euro ist. Also, dass die Kirchen Not leiden, habe ich auch im katholischen Bereich in den letzten Jahren an sich nicht gehört. Es wird zwar immer sehr gerne eingesetzt, um politische Maßnahmen des Umbaus von katholischen Bistümern, wenn man Einrichtungen schließen will, dann sagt man natürlich, die sinkenden Kirchensteuern. Aber wir hatten ja gesehen, dass die Kirchensteuern noch nicht mal die Hälfte der Einnahmen ausmachen. Und wer kann sich schon an dem Finanzargument gegenüber verwehren, wenn der Vater sagt zu seiner Frau, ich muss das Haushaltsgeld kürzen, weil sie mir haben den Lohn gekürzt, dann sagt die Frau ja auch nicht, ist mir doch egal, ich kaufe weiter ein wie bisher. Also dieses Finanzargument ist immer so ein gewisses Totschlagargument, um Maßnahmen, die in den guten Jahren gewachsen sind, zum Beispiel wie im Bistum Aachen. Das Bistum Aachen hat in den vergangenen guten Jahren, als das Geld lief, auch Arbeitslosenberatungsstellen aufgebaut. Sehr soziale, auch sehr vernünftige Einrichtungen. Nur leider haben diese Leute in diesen Arbeitslosenberatungszentren mit Verdi und anderen bösen Gewerkschaften und sogar mit sozialistischen Gruppen zusammengearbeitet. Und dann war es natürlich ein wunderbares Finanzargument zu sagen, leider müssen wir diese Gruppen schließen, irgendwo müssen wir ja anfangen zu sparen. Und was das also im Alltag heißt, also was die Sparmaßnahmen im Bistum Aachen als Beispiel nur anbelangt, Ich habe am Donnerstag einen Vortrag im Bistum Essen halten dürfen, in einer katholischen Kirchengemeinde. Da kämpfen die Gläubigen gegen den Abriss ihrer Kirchen. Im Bistum Essen werden in den nächsten Jahren 100 Kirchen abgerissen. Mit dem Finanzargument. Und die Leute bemühen sich, gründen Fördervereine, sammeln Geld, haben das Geld und sagen, lieber Herr Bischof, wir können die Kirche erhalten, wir machen das alles alleine, ihr braucht es gar nicht. Ja? Es redet keiner mit ihnen. Die Kirche wird abgerissen. Und im Bistum Aachen war der erste von den 500 Stellen, die gestrichen wurden, ein Mann aus einer Arbeitsloseninitiative, der im Jahr zuvor 2 Millionen an Spenden eingeworben hatte, dessen Frau vor 4 Jahren tödlich verunglückt war und der 5 Kinder hatte. Und dieser Mann war natürlich auf dem Lohnzettel der teuerste Mitarbeiter über die Kinderzuschläge. Und dem wurde als erster gekündigt. Und es gibt ein neues Buch von Frau Fabianik und Thomas Seiderich-Kreuzkamp vom Publikforum. Das ist also eine Monatszeitschrift von sogenannten kritischen Katholiken. Sehr, sehr lesenswert. Gibt es aber nur im Abonnement. Und die haben jetzt auch mal zusammengestellt, dass in den nächsten Jahren nur in den katholischen Bistümern 20.000 Stellen gestrichen werden. So. Jetzt kommen wir zu unserem nächsten Punkt, damit es nicht ganz so depressiv wird. Haushaltspläne und Geldflüsse im kirchlichen Bereich. Ich habe mal so ungefähr ein bisschen dargestellt, was überhaupt im kirchlichen Bereich bei so unterwegs ist. Hier oben sehen Sie das. Oh ja, das kann ich ja sogar damit als kleinen Zeiger damit zeigen. Da sehen Sie die Kirchensteuern und da sehen Sie, die fließen eigentlich so insgesamt in den hier Diözesanhaushalt. Und das ist ja auch das, dieser Diözesanhaushalt, dieser Kasten hier, was normalerweise als Haushalt eines Bistums Ihnen gezeigt wird. Und was ich Ihnen hiermit verdeutlichen möchte, ist, dass dieser Diözesanhaushalt nur einen relativ kleinen Teil des Finanzgeschehens im gesamten Bistum auch darstellt. Weil alles zum Beispiel, was an Staatsleistungen, das heißt diese Rubrik hier, an die Kirchengemeinden, das sind die Träger zum Beispiel der Kindertagesstätten, an die Dekanate, das sind vielleicht die Träger von Schulen oder Fortbildungseinrichtungen, fließt. Das, was an Staatsleistungen, an kirchliche Hilfswerke läuft, an Missionswerke, an konfessionelle Schulen und so weiter, was für die theologischen Fakultäten bezahlt wird und so weiter, an Zuschüssen zum Katholikentag, erscheint in keinem Haushaltsplan der Bistümer. Weil das Bistum ist selber ein Rechtsträger und jeder Rechtsträger veröffentlicht nur den Haushaltsplan für die eigene Einrichtung. Also das Bistum nur für das, was der Bistum an Einrichtungen hat, an Angestellten und Mitarbeitern hat. Nichts anderes. Und da das Bistum zumal so gut wie nie Kindertagesstätten also betreibt, fließen diese Ausgaben völlig außerhalb des Bistumshaushaltes. Was das jetzt zum Beispiel konkret heißt, kann ich am nächsten Beispiel mal darstellen. Es sind die Staatsdotationen zum Beispiel des Freistaats Bayern. Erstens an die katholische Kirche. Da sehen Sie, wenn Sie die linke Leiste mal so etwas runterlesen, wofür der bayerische Staat die katholischen Bistümer bezahlt. Es beginnt mit den Jahresrenten für die Erzbischöfe und Bischöfe in der aktuellen Größenordnung 2006 im Haushaltsplan von 657 Millionen Euro. Dann geht es mit Gehaltszulagen für die Weihbischöfe, für die Dignitäre, Kanoniker, Domvikare. Die Generalvikare bekommen kleine Zuschüsse vom Staat, das ist relativ wenig. Dann kommt das Messners an den Domkirchen, Gelder für die Leiter und Erzieher an den bischöflichen Priester- und Knabenseminaren, dann noch Prediger, Minister, Kapläne, Messner und sonstige Kirchendiener, Zuschüsse zu den Emeritenanstalten, ein ganz großer Posten von immerhin, muss ich mal selber gar nicht ganz rechnen, wie viele Millionen das sind, von knapp 10 Millionen. Und da kommt der größte Brocken, Zuschuss zur Besoldung der Seelsorgegeistlichen, also auch ihres Pfarrers, wenn sie in einer Kirchengemeinde sind, von immerhin 37,6 Millionen Euro pro Jahr, die der Freistaat Bayern an die katholische Kirche bezahlt. Entschuldigung, ja, nicht Millionen, da habe ich mich vergriffen, ja, Entschuldigung, natürlich, also, da hast du völlig recht. Also es sind Tausende, deshalb sind es 657.000 Euro, die an die Bischöfe bezahlt werden. Und nicht, dass Sie denken, das kriegen nur die Katholiken, das bekommt auch die evangelische Kirche, das bekommen auch alle anderen Körperschaften des öffentlichen Rechtes in Bayern. Das ist einfach in Bayern so geregelt. Jetzt gehen wir nochmal zurück und gucken mal an, den größten Brocken an die katholische Kirche, das ist der Zuschuss zur Besoldung der Seelsorgegeistlichen, ist in den letzten beiden Jahren eigenartigerweise der gleiche Betrag. Wenn Sie öffentliche Darstellungen sehen, sagt der Freistaat Bayern, wir haben diese Beträge aus Haushaltssparmaßnahmen gedeckelt und die katholische Kirche hat sich bereit erklärt, das mitzutragen, dass ihre Zuschüsse zu den seelsorgegeistlichen Gehältern nicht weiter steigen. Das hört sich toll an. Dazu muss man wissen, in Bayern werden die Zuschüsse pro Kopf bezahlt, pro Kopf der Mitglieder. Und jetzt zeige ich Ihnen mal eine nächste Zahl. Das sind die Austrittszahlen in Bayern. Und da sehen Sie, das sind die roten Linien wieder, dass die Austrittszahlen aus der katholischen Kirche nicht sinken, sondern sogar steigen in den letzten Jahren. Das heißt, bei einer Berechnung pro Kopf der Mitglieder würden die Zuschüsse des Freistaates Bayern sinken müssen. Und um das zu verhindern, hat man das gedeckelt und verkauft das eigentlich sehr schön als solidarische Maßnahme der katholischen Bistümer, um denen die Einnahmen in zumindest der bisherigen Höhe zu erhalten. So sieht also auch nicht nur in Bayern, aber dort kann man so wunderbar nachweisen, weil Bayern und die sieben Bistümer sind deckungsgleich. In den anderen Bundesländern hat man das Problem, dass so alles überschneidet und alles überlappt und kein Bundesland ist mit den Bistümern oder Landeskirchen irgendwie übereinstimmt. In Bayern passt das immer wunderbar. Und dann habe ich auch den Eindruck, der bayerische Haushaltsplan ist da der wunderbarste überhaupt in den 16 Bundesländern, dass die Bayern auch kein Problem haben, das zu veröffentlichen, weil sie so katholisch sind. Das gibt ihnen die Freiheit, das auch offen sagen zu dürfen. Andere Bundesländer haben da anscheinend viel größere Schwierigkeiten. Der Kernbereich sind diese sogenannten Staatsdotationen der Bundesländer. Das sind die Gelder, die aufgrund dieser alten Vereinbarungen gezahlt werden. Die rühren teilweise bis auf 1803, werden dann fortgeschrieben in Konkordaten und Staat-Kirche-Verträgen als sozusagen Ewigkeitsrente. Und das habe ich mal aufgelistet für im Jahr 2000. Und da sind es tatsächlich 800 Millionen D-Mark. Wolf, du guckst aber genau, wie ich dafür spreche. Also umgerechnet ungefähr in die Größenordnung von 430 Millionen Euro, die die Bundesländer in Deutschland jedes Jahr an die Kirchen aus diesen alten Verträgen zahlen. Sie merken, wir sind schon in der Abteilung unser Geld. Jetzt gibt es aber natürlich nicht nur diese Staatsdotationen aus diesen alten Rechtstiteln, wo wir gesehen hatten, da werden hauptsächlich Personalkosten für die Bischöfe, für die Seelsorgegeistlichen und Pensionisten also sowas bezahlt. Dass es weitere Aufwendungen gibt, weist der Freistaat Bayern zum Beispiel auf, und zwar die Baulasten für kirchliche Gebäude im Staatsbesitz. Zum Beispiel die Theatinerkirche hier in München oder auch die Klosterkirche in Andex gehören dem bayerischen Staat, der sie unterhält und restauriert und pflegt und so weiter. Dafür gibt die Kirche kein einziges Centlein aus. Und diese Kirchen, die 1803 an den Staat gefallen waren, und wo die Kirche gesagt hat, den dürfte gern behalten, wenn wir die Kirche liturgisch nutzen dürfen. Und in diesem Arrangement zahlt immerhin der bayerische Staat 2006 28 Millionen Baulasten für katholische Kirchen. Sind 28 Millionen, ne? Danke. Mir kommt teilweise die Zahl selber auch wirklich so riesig groß, dass ich denke, also ich verlese mich jedes Mal oder sowas. Ich muss es dann doch ausschreiben. Und jetzt können wir etwas Schönes machen, was ich vorhin schon sagte. Die sieben Bistümer und der Freistaat Bayern sind deckungsgleich in ihren äußeren Grenzen. Und wir hatten vorhin im Haushaltsplan gesehen, dass alles das, was so der Staat auch finanziert, sich in den kirchlichen Haushaltsplänen gar nicht so unbedingt darstellt. Und das können wir jetzt einfach mal machen, indem wir mal zusammenzählen, was wird denn an staatlichen Zuwendungen in den kirchlichen Haushalten der Landeskirche Bayern, also der evangelischen Landeskirche und der sieben Bistümer ausgewiesen und kommen in Euro auf die Summe von 139 oder rund abgerundet 140 Millionen Euro, die in den kirchlichen Haushaltsplänen ausgewiesen werden als staatliche Zuschüsse und Staatsleistungen. Und jetzt habe ich in den Haushalt des Freistaates Bayern hineingeschaut, die das ja sehr differenziert darstellen, und geguckt, was zahlt der Freistaat Bayern ausdifferenziert, das ist sogar noch mehr drin, sondern was sie so wirklich ausdifferenzieren, an Staatsdotation, das hatten wir schon gesehen, 1803 die alten Verträge, Baulasten hatten wir auch gesehen, jetzt kommt noch der Religionsunterricht, die Konfessionsschulen, die Anstaltsseelsorge, die Denkmalpflege und auch noch die Kindergärten, da wird eine Summe bezahlt von 602 Millionen an die Kirche und kirchliche Einrichtungen. Das heißt, in dieser konkreten Aufstellung werden 462 Millionen in den kirchlichen Haushaltsplänen nicht dargestellt. Das sind hier konkret 77%. Und deshalb sieht natürlich immer der Staatsanteil an den kirchlichen Haushalten erheblich geringer aus, als er tatsächlich ist. Jetzt komme ich mal zu einer Gesamtdarstellung. Das war auch von meiner Recherche vor ein paar Jahren das Hauptelement. Und zwar Zuwendungen aus Steuergeldern zugunsten der Kirchen, ihrer Einrichtungen und Mitglieder. Das ist nun wirklich unser Geld, was da bezahlt wird. Und es wird unterteilt in direkte staatliche Zuwendungen und indirekte. Wir fangen mal mit den direkten staatlichen Zuwendungen an. Und das sind damals in diesem Jahr die Dotationen, die wir ja schon hatten. Hier ist es normal 414 Millionen Euro. Die Kommunaldotationen gibt es ja auch noch. Die Gemeinden zahlen ja auch Geld. Das sind aber 50 Millionen Euro. Die könnten ja abgelöst werden, könnte man sagen. Und da gibt es ein schönes Beispiel, dass eine Gemeinde in Bayern hat ein sogenanntes Kornreichnis vertraglich geregelt, 1823 oder sowas. Und zwar muss die Gemeinde jedes Jahr den Gegenwert von 3 Scheffel Gerste an die Kirchengemeinde zahlen. Hat heute einen Wert von, es war glaube ich 130 Euro. Und da hat dann der Bürgermeister gesagt zum Pastor, das ist ja irgendwie alle Pille-Palle, ne? Können wir das nicht mal irgendwie, ich gebe dir 500 und dann ist gut, ne? So. Und da hat dann der Pastor gesagt, ich trage es mal dem Bistum vor. Und das Bistum hat dann einen Bescheid geschickt, für die Zahlung von 30.000 Euro wären sie bereit, auf diesen Titel zu verzichten. Denn wenn man jetzt Zins und Zinseszins und Zinseszins und Zinseszins und das über 200 Jahre rechnet, in solchen Dimensionen Denkkirche, dann ist das, was ihnen fehlen wird. So einfach ist die Möglichkeit, Vertragsvereinbarungen zwischen Staat und Kirche abzulösen. Also so gut wie unmöglich. Es sei denn, es wieder politische Wille da ist zu tun, dann wären diese Berechnungen eh alle völlig hinfällig. Diese erste Summe, die ich 1803 nenne, weil es alte historische Vereinbarungen sind, eben auch diese Baulasten, sind rund 486 Millionen Euro. Da kommt wirklich die zweite Teil, die spezielle Seelsorge. Und alle drei Seelsorgebereiche, die dort benannt sind, sind in der Finanzierung durch den Staat verfassungswidrig. Denn im Grundgesetz steht drin, zum Beispiel bei der Anstaltsseelsorge, dass den Kirchen der Zutritt zu gewähren sei, aber nicht, dass der Staat es zu bezahlen hätte. Die Militärseelsorge, dass der Staat davon, ich glaube, 98% bezahlt, die Kirche zahlt ganz, also minimalste Eigenbeiträge, beruht eben darauf, Konrad Adenauer wollte die Wiederaufrüstung für die Westintegration. Er wollte, das erinnert ein bisschen so an das Konkordat 1933, die Opposition der Kirchen, also einkaufen, und dafür wurde die Militärseelsorge vom Staat finanziert. So eine Hand wäscht die andere ein bisschen, so könnte man sagen. Das ist die Zwischensumme, spezielle Seelsorge, ist nicht ganz so viel, aber immerhin doch 41 Millionen. Jetzt kommt die dritte Rubrik, die nenne ich mal Mission, denn diese Einrichtungen, kirchlichen Einrichtungen, haben aus kirchlicher Sicht eindeutig die Aufgabe zu missionieren. In Bayern muss das, glaube ich, nicht ganz so explizit gesagt werden, weil das deutlicher ist. Im nördlichen Missionsgebiet, da steht über jedem evangelischen Kindergarten explizit mit Gott groß werden. Auf jedem Vertrag, den Sie als Eltern mit der Kirchengemeinde schließen für einen Kindertagesplatz, steht oben vierfarbig mit Gott groß werden. Das sind die Kindergärten, die kosten insgesamt zusammen ungefähr 2,5 Milliarden, die Schulen, der Religionsunterricht, die Jugendhilfe, Ausbildung des Nachwuchses, Zuschüsse zu Hilfs- und Missionswerken, kulturelle Betreuung, Zuschüsse für kirchliche Büchereien und Auslandsarbeit. Und diese Zwischensumme Millionen hat im Jahr 2000 7 Milliarden gekostet. 7 Milliarden. Und dann kommt noch so ein bisschen Kleinkram, den ich unter Diverses zusammengefasst habe, wo man einfach sieht, wirklich, in welche Pötte und in welchen Kram überall wirklich, also Staatsgelder fließen, also der Einfallsreichtum der Kirchen ist also doch sehr, sehr vielfältig. In die Denkmalpflege, Bauzuschüsse, nochmal Kircheninstallationen, Bußgelder, die an Kircheneinrichtungen abgetreten werden, ABM-Aufwendungen in Kircheneinrichtungen, die staatlich finanziert werden, Transfer als Beispiel, Fairtrade, kriegt auch staatliche Zuschüsse, ist ein evangelisches Unternehmen für die Jugendarbeit, öffentliche Stiftung, Krankenhausbau, weltliche Orden. Zum Beispiel die ganzen Fahrzeuge der Johanniter werden alle staatlich finanziert, weil die ja Noteinfalleinsätze fahren. Und auch der Zivildienst in konfessionellen Einrichtungen, da die staatlichen Leistungen gerechnet sind, nochmal 2,1 Milliarden. Also gar nicht mal so riesen viel, aber eben sehr einfallsreich. Jetzt kommen wir auf den zweiten Teil, Verzicht auf Einnahmen. Da könnte man ja sagen, na ja, Gott, worauf ich verzichte, das habe ich ja nicht, habe ich auch nicht bezahlt. Und dazu hat das Bundesverfassungsgericht eindeutig entschieden, dieser Verzicht auf Einnahmen ist so zu sehen, dass es nicht gezahlte direkte Leistungen sind, denn wenn diese Einnahmen erhoben werden würden, müsste der Staat sie durch Zuschüsse ausgleichen. Das war die Absetzbarkeit der Kirchensteuer, die wir schon hatten, als Sonderausgabe 3,47 Milliarden. Die Steuerbefreiung der verfassten Kirche, die Kirche zahlt keine Steuern. Ich habe es nur versucht, so über den Daumen zu peilen, 2,6 Milliarden. Dann die Steuerbefreiung der konfessionellen Krankenhäuser, der staatliche Einzug der Kirchensteuer, der spart den Kirchen ja die ganzen Kirchensteuerämter. Machen ja alles die Finanzämter für zwischen 1,5 und 4%. In Bayern übrigens wird ja auch die Kirchensteuer auf Einkommen von Kirchensteuerämtern eingezogen. Denn da fängt der Bereich des Zinsens an, wie viel zahlst du freiwillig, wann kappen wir und was kriegen wir trotzdem und so alles. Nur den einfachen Leuten wird es von der Steuerkarte direkt abgezogen. Dann die steuerliche Absetzbarkeit von Spenden und von Schulgeld. Das alles summiert sich nochmal auf ungefähr 10,2 Milliarden. Und wenn wir beides zusammenrechnen, dann sind es 19,96 Milliarden im Jahre 2000, die aus Steuergeldern für kirchliche Einrichtungen, Kirchen und Kirchenmitglieder aufgewendet wurden. Und jetzt gucken wir uns mal etwas an, wo man sagt, wie sieht das in den Bundesländern aus? Und ich habe dafür mal eine kleinere, also eine Größenordnung zusammengestellt, weil den Bundesländern kann man natürlich nur einen Teil der Zahlungen zuordnen. Aber die Zahlen, die man zuordnen kann, die habe ich dann mit den Einwohnerzahlen, also in Kontrast, also im Vergleich gesetzt. Und deshalb sind hier die D-Mark pro Kopf nur für diese Zahlen, die sollen uns jetzt nicht interessieren, sondern nur der Rangplatz in der Frage, wo steht Bayern? Im Norden schreien alle auf Platz 1! Und wir wissen das inzwischen, weil wir drauf geguckt haben, Bayern steht auf Platz 4. Auf Platz 1, ich muss selber gucken, steht Nordrhein-Westfalen. Und deshalb ist es nicht verwunderlich zum Beispiel, dass Johannes Rau, unser früherer Bundespräsident, der ja mal Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen war, in seinem Amt immer Bruder Johannes genannt wurde. Es gibt eine alte Tradition der Rheinischen Republik, die ja von Konrad Adenauer begründet wurde, nannte sich dann etwas später Bundesrepublik Deutschland. Und in NRW ist das noch ganz deutlich, zum Beispiel im konfessionellen Bereich sind 60% aller Krankenhäuser Caritas-Krankenhäuser. Also Sie haben in Nordrhein-Westfalen kaum eine Chance, ein Krankenhaus zu finden, das nicht in kirchlicher Hand ist. Den zweiten Platz nimmt immerhin Rheinland-Pfalz ein, das wussten wir schon. Rheinland-Pfalz ist eben doch zutiefst also katholisch, obwohl es schon seit lange, lange Jahren eine SPD-Ministerpräsidentin hat. Und deshalb ist es ja nicht verwunderlich in der Diskussion um die Kirchensteuer, als man überlegte, diese Annexsteuer, was wir gesehen hatten, wie schlimm das für die Kirchen ist, es geht immer so alles abwärts und so weiter, weil ja auch der Staat darauf ausgelegt ist, nach europäischer so Veränderung die direkten Steuern zu reduzieren und die indirekten Steuern zu erhöhen. Das ist so ein genereller Trend so in der Steuerpolitik in Europa. Und das könnte natürlich für die Kirchen überhaupt nicht interessant sein, so eine Regelung. Und da hat dann Kurt Beck, ein Sozialdemokrat, vorgeschlagen, die Kirchensteuer an die Bruttolöhne zu koppeln. Denn die Bruttolöhne werden wohl hoffentlich auch in Zukunft steigen. Aus welchem Bundesland er kommt, da weiß man, der ist zwar Sozialdemokrat, aber was sagt das schon? Das dritte Bundesland in dieser Reihenfolge ist dann Thüringen, was uns nicht verwundert, wenn wir diesen Ministerpräsidenten dort schon mehrfach gehört haben, der ja auch doch immerhin der Meinung ist, dass die Kreationisten, also dass die Schöpfungsgeschichte an an thüringischen Schulen gelehrt werden sollte oder so was. Das ist also nicht verwundert. Dann kommt Baden, dann kommt Bayern und danach gleich Baden-Württemberg. Also seien Sie getröstet, Bayern ist zumindest, was die offiziellen Zahlungen anbelangt, nicht das sozusagen kirchenfreundlichste Land. Da könnte man natürlich dagegen einwenden, das brauchen die ja gar nicht, das funktioniert von ganz alleine. Sowas, ja. Das sei dahingestellt. Sowas. Und wenn man das mal bildlich so zusammenfassen will, wie das Verhältnis Staat-Kirche aussieht, da habe ich eine schöne amerikanische Grafik gefunden. Eine Frau, die ihren Mann herzlich umarmt, ganz liebevoll. Der Mann droht dran zu ersticken und die Frau, Sie können es lesen, Church ist die Kirche und der arme Mann, dem die Zunge raushängt, das ist der Staat. So, das war die erste Abteilung, jetzt kommen wir zur zweiten Abteilung. zur wahren Nächstenliebe, der Arbeit bei Caritas und Diakonie. Oder die Legende von der kirchlich finanzierten Wohlfahrtspflege oder von der Heilskirche zur Sozialkirche. Viele meiner Generation, die Jüngeren unter uns vielleicht nicht mehr, erinnern sich noch 1960 an die Gemeindekrankenschwester. Die kam nach Hause, machte die Spritzen und fuhr mit dem Motorrad. Und wenn es ganz modern war, fuhr sie auch schon ein Goggomobil. Waren normalerweise Nonnen oder wenn sie evangelisch waren, Diakonissen. Tag und Nacht im Einsatz, bei jedem Wind und Wetter, ob Sommer oder Winter. Das war oder ist das, was eigentlich das Bild von Caritas und Diakonie sehr geprägt hat. Die tätige Nächstenliebe vor Ort, in den Familien, mit auch wirklich Frauen, die, was ich immer alles lesen und gehört habe, Vorbilder an Freundlichkeit, an Geduld, an Zuwendung waren. Da hat keiner über Seelsorge gesprochen. Das war einfach so, dass man miteinander reden konnte. Und nun kam 1961, also ungefähr im gleichen Jahr dieser Bilder, kam in das Sozialgesetzbuch 8 heute, damals Kinder- und Jugendhilfe, in Paragraph 4 der Absatz 2, und der heißt: Soweit geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können, soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen. So ein bisschen komplizierter Satz, aber ganz einfach die Aussage, wenn immer ein freier Träger, und man muss dazu wissen, dass von den freien Trägern 80% Caritas und Diakonie sind, also das ist im Grunde, man hätte auch gleich schreiben können, wenn die Kirchen eine Einrichtung eröffnen wollen, hat der Staat sich zurückzuziehen. Die Kommune ist dann nicht mehr berechtigt, da hat es dann Serien von Verwaltungsurteilen gegeben, dass die Kommune, das Land diese Einrichtung schließen muss, wenn ein freier Träger eine Einrichtung dieser Art betreiben will. Das war so eine Art Freifahrtschein, alles zu übernehmen, was man wollte, und das, was man nicht wollte, auch dann den Kommunen zu überlassen. Und das hat zur Folge gehabt, wenn man die Mitarbeiterzahlen anschaut: Der Caritasverband hatte 1960 137.500 Mitarbeiter und aktuell 499.000, also rund eine halbe Million Mitarbeiter. Das Diakonische Werk hatte 1975 175.000 Mitarbeiter und heute 452.000 Mitarbeiter. Das heißt, in kirchlichen Diensten arbeiten nach den Statistiken von Caritas und Diakonie 950.300 Mitarbeiterinnen. Es sind überwiegend Frauen. Die Zahl ist sogar noch größer, als sie hier steht. Und da bin ich auch noch zufällig drauf gekommen, weil ich hatte in einer Gesamtübersicht auch noch mit Arbeiterwohlfahrt, Paritätischer und Rotem Kreuz als Vergleichszahlen bei der Arbeiterwohlfahrt angefragt, wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie in Deutschland? Und dann sagte dann der Pressesprecher: Das weiß ich nicht. Bei solchen Fragen rufe ich immer die für uns zuständige Berufsgenossenschaft an. Ich sagte: Hoppla, gibt es eine Berufsgenossenschaft? Ja, klar, für Gesundheitswesen und Wohlfahrtspflege. Und das waren dann etwas schwierige Verhandlungen, bevor die mir die Zahlen herausgegeben haben. Und dann wusste ich auch, warum da etwas sehr zögerlich war. Ich musste einen schriftlichen Antrag stellen. Das hat dann 4 Wochen gedauert, bevor ich dann die Zahlen bekommen durfte und so weiter. Tatsächlich werden bei Caritas und Diakonie nicht 950.000, sondern 1,3 Millionen Mitarbeiter beschäftigt. Weil Caritas und Diakonie zählen alle Auszubildenden nicht mit, alle Honorarkräfte nicht mit. Also alle, sie zählen nur die unbefristet Beschäftigten. Und wenn man dann noch zusammenzählt, was zum Beispiel im Kolpingwerk beschäftigt ist. Das Kolpingwerk ist auch eine Einrichtung, also Sozialeinrichtung der katholischen Kirche, aber eben nicht Mitglied des Caritasverbandes. Kolping hat eine ganz andere Geschichte und die haben ja kein Interesse daran. Die arbeiten zwar zusammen und so weiter heraus, aber sie werden organisiert nicht bei der Caritas. Und wenn man das alles mal so zusammenzählt, was noch im konfessionellen Bereich so unterwegs ist, sind es ungefähr 1,5 Millionen Menschen in Deutschland, die bei konfessionellen Trägern beschäftigt werden, dem dortigen Arbeitsrecht, dem Tarifrecht und so weiter unterworfen sind. Und das heißt, wenn man diese Zahlen sieht, da sind die Marktanteile, die die Kirche in Deutschland hat, bei Alten-, Wohn- und Pflegeheimen sind es 42%, in der Kinder- und Jugendhilfe ohne Kita 36%, bei Kindertageseinrichtungen ebenfalls 36%, bei Krankenhäusern im Bundesdurchschnitt 31%, nur in Nordrhein-Westfalen sind es so übermäßig viel. In der stationären Suchthilfe 45% aller Einrichtungen und bei den Werkstätten für behinderte Menschen sind es sogar 85% aller Einrichtungen, die von Caritas und Diakonie betrieben werden. Da wir uns heute Abend mit dem Thema Kirche und Geld beschäftigen wollen, ist dann natürlich die Frage, wer zahlt's? Und das ist das Ergebnis einer sehr aufwendigen und sehr zeitintensiven Recherche für die verschiedenen Bereiche, den Umsatz, den Anteil von Caritas in Diakonie und die sogenannte Kirchenquote zu ermitteln. Kirchenquote ist also das, was die Kirchen zu den Kosten dieser Einrichtungen dazu beitragen, also zu finanzieren. Und es gibt im Grunde nur drei große Bereiche, in die die Kirche in der Finanzierung hineingeht. Das ist, sind einmal die schon immer hinlänglich bekannten Kindertageseinrichtungen, wo sie mit in die Finanzierung hineingeht. Dann ist es die Verbandsarbeit, denn 1,5 Millionen Menschen wollen verwaltet werden. Da braucht es auch Staatsgelder, aber auch dann Kirchengelder. Und das dritte ist die Beratung. Bei der Beratung zum Beispiel könnte man sagen, das ist doch toll, dass Caritas Diakonie niedrigschwellige Angebote eingerichtet haben, um es Menschen, die Furcht haben, zu staatlichen Stellen zu geben, denen zu ermöglichen, in Beratungsdienstleistungen zu gehen. Da muss man mal gucken, was teilweise aber vor Ort passiert, denn die stationären Einrichtungen, die Suchtkrankenhilfe, Krankenhäuser etc., die werden ja staatlich finanziert. Kein konfessionelles Krankenhaus geht für Grundkosten, jeder Art Betriebskosten, irgendein Cent der Kirchensteuer hinein. Die werden genauso finanziert wie jedes staatliche Krankenhaus auch. Und zum Teil zumindest, haben diese Beratungsdienste die Aufgabe, die Ratsuchenden, wenn sie denn stationär aufgenommen werden müssen, in die dahinterliegenden konfessionellen Einrichtungen zu schleusen. Nicht, dass ein evangelischer Drogenabhängiger etwa bei der Caritas landet oder ein katholischer Kranker in einem evangelischen Krankenhaus oder sogar beim paritätischen, das wäre unvorstellbar. Und deshalb legt die Kirche natürlich auch Wert darauf, dass diese Beratungsdienste ausgebaut sind, um eben so ein bisschen, ich sage immer, wie so ein Flaschenhals. Und in den Kindertageseinrichtungen, wir hatten ja schon gesagt, Missionseinrichtungen, werden die zukünftigen Kirchensteuerzahler erzogen. Das heißt, wenn man das mal zusammenrechnet, dann hat dieser Gesundheitssozialbereich ein Volumen von rund 105 Milliarden Euro. Ja, Caritas und Diakonie haben daran einen Anteil von 37 Milliarden Euro und die Kirche zahlt 828 Millionen als Kirchenquote. Und wenn ich jetzt noch, das sind 2,2%, und wenn ich das jetzt nochmal rechne, was ich nicht habe erfassen können, was dann noch wirklich aufwendiger alles gewesen wäre, dann ist es ungefähr ein Volumen von 44,5 Milliarden Euro, die Caritas und Diakonie jedes Jahr brauchen und auch umsetzen. Und davon zahlt die Kirche dann nur noch 1,8%. Das, was die Assunta Tamuleo schon angedeutet hatte. So. Jetzt gehen wir mal etwas genauer, ich muss Sie da ein bisschen nerven, denn wir müssen so eine Sache mal ein bisschen so auf den Grund gehen, wenn wir schon hier so versammelt sind und bereit waren, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Wie sieht denn das aus mit der Finanzierung aus den Kirchengeldern? Wie setzen sich denn diese 828 Millionen zusammen? Und dann gehen wir mal wieder zurück, gedanklich auf die Einnahmen am Anfang. Was waren denn Kirchensteuergeldern? Denn die These ist ja, diese Einrichtungen werden aus Kirchensteuern finanziert. Und deshalb braucht die Kirche auch die Kirchensteuern so dringend. Und wir hatten gesehen, Kirchensteuer sind nur 43% und sogar noch sinkend. Da man dem Euro ja nicht ansehen kann, ob er aus der Kirchensteuer, aus sonstigen Einnahmen kommt, müssen wir jetzt also das, was die Kirche finanziert, die 820 Millionen, unterteilen in das, was aus den sonstigen Einnahmen finanziert wird und das, was aus der Kirchensteuer finanziert wird. Ist zu kompliziert oder ist zu verstehen? Also von diesen 828 Millionen werden 465 Millionen Euro aus den verschiedenen Einnahmen finanziert. Und jetzt kommen wir darauf, dass ungefähr 343 Millionen Euro von den Mitarbeitern in diesen kirchlichen Einrichtungen an Kirchensteuern bezahlt wird. Und das ist einer der Gründe, warum die Kirchen auch so großen Wert darauf legen, dass nur Mitglieder der Kirchen in ihren Einrichtungen arbeiten, weil von denen bekommen sie auch die Kirchensteuer. Und das ist dann ein Rest von 21 Millionen geht aus der allgemeinen Kirchensteuer hinein. Insgesamt sind es also 1,1%, die aus den allgemeinen Geldern bezahlt werden und nur noch 0,7% aus der Kirchensteuer. Denn das ist sozusagen ein sich selbst drehender Kreis. Was dort an Kirchensteuern eingenommen wird, fließt auch in dieser Größenordnung wieder zurück. Das heißt, der Kirchensteueranteil ist also minimal, der dort hineinfließt. Dass das nicht untypisch ist insgesamt in der Finanzierung, kann ich Ihnen hier noch einmal zeigen. Das sind die Einnahmen des bischöflichen Hilfswerks Miserior. Bischöfliches Hilfswerk ist sehr plausibel, erweckt ja den Eindruck, soll es auch tun, deshalb wird es ja so genannt, dass die Bischöfe dort aus ihren Vermögensbeständen das Geld hineingeben, um den Armen der Welt zu helfen. Tatsächlich sind 54% Steuergelder vom Entwicklungshilfeministerium, 38,7% sind Spenden von gutwilligen Menschen und 7,3% sind tatsächlich Gelder der Kirchen. Und dieser Anteil ist auch jetzt aktuell, ich bin nicht mehr dazu gekommen, 2005 darzustellen, noch weiter gesunken. Nun könnte man natürlich sagen, was juckt's, soll die Kirche doch machen, was sie will. Was interessiert uns denn das? Aber uns interessiert es in der Form, weil die Kirche ja mit ihrer Aussage, mit der Kirchensteuer finanzieren wir unsere sozialen Einrichtungen, doch praktisch eine sehr gute gesellschaftliche Position hat. Und die Forschungsgruppe Weltanschauung in Deutschland, FOWID, hat in voriges Jahr die Frage gestellt, also über Forsa, ein Meinungsforschungsinstitut: Die Kirche unterhält mit den Mitteln aus der Kirchensteuer ja auch viele soziale Einrichtungen. Einmal angenommen, die Kirche würde von den Einnahmen aus der Kirchensteuer nur einen sehr geringen Teil oder gar nichts für soziale Zwecke ausgeben. Das wissen wir ja, dass das der Fall ist. Die Befragten wussten das ja nicht. Wäre das für sie persönlich ein Grund, aus der Kirche auszutreten, oder wäre das für sie kein Grund? Gefragt wurden nur Kirchenmitglieder. Die Antworten sind, dass rund 47% der Befragten aus der Kirche austreten würden, wenn sie wissen würden, was sie jetzt wissen. Dass nur ein sehr geringer Teil der Kirchensteuer für soziale Aufgaben aufgewendet wird. Zwischen evangelischen und katholischen gibt es da gar keinen so großen Unterschied. Es gibt aber, das fand ich sehr spannend, einen Unterschied, dass die Jüngeren sogar zu 61% sagen, sie würden aus der Kirche austreten, wenn es so wäre, dass die Kirche nur einen sehr geringen Teil aus der Kirchensteuer finanziert. Und je älter die Menschen werden, umso gleichgültiger ist ihnen das eigentlich, was mit der Kirchensteuer passiert. Denn das Ganze spielt auch noch in einer Gesellschaftssituation wirklich eine Rolle, in der zum Beispiel, wenn wir uns mal die Konfessionszugehörigkeiten angucken, 1960 hatten wir im Grunde nur zwei große Bereiche. 45,5% der deutschen Bevölkerung war katholisch, 51,1% war evangelisch und 3,5% sonstige. So. Im Jahr 2004 hat sich das total verändert. Es gibt drei gleich große Gruppen: eine katholische Gruppe, eine evangelische und eine konfessionslose Gruppe, die inzwischen sogar im Jahre 2004 die nur evangelischen und nur katholischen überrundet haben. Natürlich, das ist natürlich jetzt meine Darstellung, natürlich haben die beiden Kirchen noch die Mehrheit der Weltanschauungsmitglieder in Deutschland. Sie haben immer noch 32%, ja, und die Konfessionslosen haben 32%. Das ist aber ein Prozentsatz, dass die Kirchen pro Jahr ungefähr 0,6-1% ihrer Mitglieder verlieren und die Konfessionslosen das gewinnen. Man kann ja ungefähr rechnen, wenn das so der Fall ist, dass sie ungefähr 0,8 im Durchschnitt verlieren, dann sind es, also haben sie jetzt noch 62%, dann bis 50%, das ist so die magische Grenze, sind das 12%. 0,8 braucht es also ungefähr 15 Jahre, bis die Kirchenmitglieder unter 50% sinken, und 15 Jahre, das erlebe ich noch. Und was auch wirklich das religiöse Milieu anbelangt, wo man sagt, es wäre in Ordnung, wenn Caritas und Diakonie auch so in diesen Größenordnungen diese Angebote hätten. Auch das Prinzip, je ländlicher, je konfessioneller und je also sogar ausschließlicher und so weiter, und nur die Großstädte immer mehr Oasen auch für Konfessionslose darstellen als etwas, wenn sich auch die Milieus nicht verändert hätten. Und das Zweite, was vielleicht noch viel spannender ist für mich, das sind Geburten und Religionszugehörigkeiten der Eltern, Mütter im Jahre 1960. Da sah es so aus. Es gibt, wie schon bei den Konfessionszugehörigkeiten, im Prinzip nur drei große Gruppen. Beide sind katholisch, das hatten wir ja schon gesehen, die religiös homogene. Beide sind evangelisch mit zusammen ungefähr 37-38%. Und die Mischehen mit 16%. Und da gibt es noch so einen kleinen Rest da oben, die nicht-ehelichen Geburten oder vielleicht sogar die gar keine Religion hatten. Und 2003, ein bunter Kranz von verschiedensten Religionszugehörigkeiten, wo man sagen kann, zumindest in der Frage, wer liebt wen und wer macht mit wem ein Kind, ist die Frage, bist du katholisch oder evangelisch, offensichtlich immer weniger wichtig geworden. Denn zum Beispiel beide katholisch sind nur noch 16% aller Kinder, beide evangelisch, ich muss gucken, wo haben sie denn, sind 12%, beide konfessionslos sind immerhin schon 11%. Beide islamisch ist auch klar. Und was natürlich extrem oder ganz groß angewachsen ist, das ist der ganze so linke, das Viertel links oben, das sind die nicht-ehelichen Geburten. Das heißt, immer mehr auch Paare verzichten auf die kirchliche Trauung oder auch auf die Heirat überhaupt und dann auf die kirchliche Trauung. Es werden zum Beispiel von allen Eheschließungen in Deutschland aktuell nur noch 29% kirchlich getraut. Und zwar 15% aller Eheschließungen evangelisch und 14% katholisch. Bei diesen katholischen Zahlen spielt sicherlich eine Rolle, dass eben geschiedene Leute eben nicht wieder heiraten können und deshalb die katholische Kirche sich selbst im Wege steht, weil sie ihre Milieus an sich selber auch kaputt macht. Und wenn ich diesen Bereich mal zusammenfassen will, so wie das alles so funktioniert, da gibt es einen sehr schönen Spruch, den mir die Mitarbeiter einer der größten evangelischen Fürsorgeeinrichtungen im Norden Deutschlands mal gesagt haben. Bethel bietet Barmherzigkeit gegen Bares. Ich danke Ihnen. Es war zwar leider nicht so lustig wie das Vorprogramm, aber vielleicht können wir ja noch ein lustiges Nachprogramm machen. Nein, nicht. Das machen wir dann nachher ab 20 Uhr. Genau. Ja. Das kann ich Ihnen so jetzt nicht sagen. Wäre aber eine spannende Frage, ob man das klären könnte. Weil ich habe es mal erzählen lassen, zum Beispiel jetzt beim diakonischen Werk, was ja auch zum Teil staatlich, zum Teil kirchlich finanziert wird. Und da ist es so, die wissen ganz genau, wer sitzt auf einem staatlich finanzierten Posten und wer sitzt auf einem kirchlich finanzierten Posten. Also das war gar nicht so die Art der Mischfinanzierung, sondern die wussten genau, diese Stellen, das sind so die alten Stellen, die werden alle staatlich finanziert und die neu geschaffenen Stellen, die werden als Beispiel kirchlich finanziert. Also, ich kann es nur kurz erläutern, das war ja auch, warum die Kirchensteuer eingeführt worden ist. Als die Wanderung, traditionell wurde der Pastor immer so bezahlt, dass er ein Drittel selber erwirtschaften musste, mit seiner Kuh oder seinem Garten oder was er immer so hatte, wo er selber ackern musste. Ein Drittel hatte die Gemeinde zu bezahlen, zu finanzieren und ein Drittel der Staat in Preußen. Und da kam die große Wanderungsbewegung in der Industrialisierung, dass immer mehr polnische Bergarbeiter nach Nordrhein-Westfalen, also ins Ruhrgebiet, wanderten. Für diese auch katholischen Bergarbeiter natürlich Kirchengemeinden gegründet wurden, die keine Pfründe hatten. Diese Gemeinden sahen sich nicht in der Lage, also diese zwei Drittel, die sie ja plötzlich selber hätten finanzieren müssen oder sonst wie zu erwirtschaften. Und der Pastor hat gesagt, ich arbeite ja gerne, aber wo denn? Es ist ja nichts da, kein Kuh, kein Baum, da genügst du das. Und da hat dann der Staat gesagt, okay, ihr dürft auf der Gemeindeebene Kirchensteuer erheben. Und das war völlig unterschiedlich. Es gab Gemeinden, die hatten überhaupt keinen Bedarf dafür. Andere haben 50% erhoben und sowas. Und das wurde dann im Laufe der Zeit vereinheitlicht, so für jedes Bundesland der gleiche Satz und so weiter. Und dann 1949 war da so die Krönung, dass dann die Bistümer gesagt haben, Landeskirchen, wir kriegen's. Und wenn irgendeine Gemeinde die nicht spurt, dann sitzen wir am Geldhahn. Nur die evangelische Landeskirche Rheinland, die hat noch diese alte demokratische Verfassung, dass die Kirchensteuer unten ankommt bei den Gemeinden und dann die Kirchenleitung kriegt 10,5%, mehr nicht. Aber ich bleibe mal dran in dieser Frage. Ja?
Wieso?
Ja, Sie meinen aus der Erbschaftssteuer?
Aus der Erbschaftssteuer, ja. Aber die Nachlässe müssen ja, aber der Erblasser zahlt doch. Der Erblasser muss doch angeben, wie viel er hinterlässt und wen das vererbt.
Nein, Dann er meint, bei Erbschaften, wie viel zwackt die Kirche da für sich ab? Wenn du was vererbst, zahlst du da normalerweise Erbschaftssteuer. Und das ist, würde ich so mal spontan sagen, nicht kirchensteuerpflichtig. Würde ich so spontan sagen, ich kann mich aber irren. Was kirchensteuerpflichtig ist, sind die Abfindungen, wenn sie entlassen werden, weil das ja sozusagen ein Einkommen ist. Und da hat die Kirche nicht den Anstand, bei diesen Abfindungen, die die Menschen ja nun dringend brauchen, um also die nächsten Monate oder Jahre noch zu finanzieren, dann zu sagen, da wollen wir bitte keine Kirchensteuer von haben. Auch das ist kirchensteuerpflichtig, weil es Einkommen ist.
Also ich muss vielleicht nochmal sagen,
ja.
Also ich nehme ja wenigstens an, dass die Finanzämter erfahren, was hinterlassen würde. Und auch wenn die Kirche dann meinetwegen überhaupt keine Steuern zahlen muss, aber wenigstens muss man dann wissen, wie viel der Kirche dann
ach so, Sie meinen an, ach so, Sie meinen Spenden, Schenkungen, Erbschaften, was die Kirche da einnimmt und wie groß das ist, ist glaube ich nicht erfasst worden. Dann, mal davon abgesehen, also nicht jetzt unter dem Steuergesichtspunkt, sondern in der Frage, wie viel nimmt die Kirche ein an Erbschaften sozusagen, ja? Egal ob das jetzt wie besteuert wird, gibt es glaube ich keine Aufstellung. Als Beispiel, ich habe mal, Sie können ja nur die Zahlen sozusagen recherchieren, die auch da sind. Und ich habe mal beim Norddeutschen Rundfunk gesagt, wie hoch ist eigentlich der Anteil der Kirchensendungen, die er macht und für die die Kirche nichts bezahlen muss. Und da hat dann der Finanzchef gesagt, Herr Frerk, wenn Sie jemanden haben, der sich hier 8 Wochen hinsetzt, dem richten wir einen Arbeitsplatz ein, der kann die gesamte Finanzstruktur durchgucken und gucken, was ist Kirchensendung oder was nicht. Kein Problem, ich habe keinen dafür frei. Und wir haben bisher nirgendwo ein K dahinter geschrieben. Ich kann Ihnen nur Folgendes sagen. Wenn wir im dritten Programm eine Matz auflegen und einen Beitrag Kirche, was ich vor Ort senden, das kostet uns 27 Euro. Für den Techniker, der da sitzt und das kontrolliert und überwacht. Wenn wir einen Gottesdienst übertragen, das kostet in der Größenordnung 250.000 Euro. Das sind so die Spannweite sozusagen von dem, was bei öffentlich-rechtlichen Sendern für kirchliche Zwecke, Propaganda, Öffentlichkeitsarbeit ausgegeben wird und wofür die Kirche nichts bezahlt. Es gab zum Beispiel bei was RTL Sat.1, ich glaube Sat.1, eine sehr populäre Sendung, Schwarz greift ein. Ein katholischer Priester, der im Frankfurter Bahnhofsviertel so nach dem kirchlichen Tenor aktives Menschen hilft, in der Not da ist. Eine sehr erfolgreiche Serie. Hat, glaube ich, 3 Staffeln gehabt. Jede Staffel hat 15 Millionen gekostet. Davon hat die Kirche 1,5 Millionen beigetragen und hat dafür die weltweiten Vermarktungsrechte bekommen. Rasterfahndung. Nein, noch nicht. Also Sie haben sich noch nicht verabschiedet. Also das Problem war, also er fragte einerseits, würden diese die ganzen Dinge nicht dem Grundsatz der Trennung von Staat und Kirche widersprechen? Und das Zweite, ob diese Rasterfahndung in den neuen Bundesländern, dass die Kirchen dort gesagt haben, ihr seid da irgendwie alle getauft. Und es war eigentlich so, dass sie sagten, jetzt musste der neue Bundesbürger sozusagen nachweisen, dass er aus der Kirche ausgetreten war. Wer hat denn seinen Zettel aufbewahrt? Es ist mir sogar mal so gegangen, ich lebte in West-Berlin und hatte eine Lohnsteuerkarte und da stand plötzlich drauf evangelisch. Er hat gesagt, was ist das denn plötzlich? Ich habe wieder nicht getauft worden, wie geht das denn? Also ich dann zum Bezirksamt und habe gesagt, nein, das ist jetzt ein Finanzdokument. Und das kann nur vom Finanzamt geändert werden. Ich also zum Finanzamt. Und da haben die gesagt, ja, wenn Sie mir von allen Wohnorten seit Ihrer Geburt einen Zettel bringen, dass Sie nicht getauft worden sind, kann ich das streichen. Und ich sage, guter Mann, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ne? Und er sagt, doch, das sind die Vorschriften. Sie haben aber eine andere Möglichkeit. Sie gehen zum Amtsgericht und treten aus der Kirche aus. Und er sagt, hä? Und er sagt, wenn Sie mir den Zettel bringen, kann ich das streichen. Ich zum Amtsgericht, aus der Kirche ausgetreten, 10 Mark bezahlt oder sowas. Ja. Wieder zum Finanzamt am nächsten Tag. Hat er gesagt, wunderbar. Da war ein anderer Kollege jetzt, der sagte, den Zettel hätten wir ja gar nicht gebraucht, denn Sie hätten ja an Eidestadt als Erwachsener ja sagen können, also beeiden können, dass Sie nie in der Kirche waren, nie getauft oder nie, ja. Hätte ja wohl gereicht nach deutschem Verwaltungsrecht. Ne. Aber nun haben Sie den Zettel ja schon mal da, geben Sie mal her oder so etwas. Ja. Ich da hingegeben, es wurde gestrichen. Und ich bekam dann 3 Monate später einen Brief von der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg. Ich solle da meine Kirchensteuer nachbezahlen. Da habe ich dann gesagt, ich sei leider nie in der Kirche drin gewesen, leider nie in der Kirche, ich bin sondern nicht mal getauft worden. Und da sagten die, Augenblick war, dadurch, dass Sie aus der Kirche ausgetreten sind, haben Sie dokumentiert, dass Sie in der Kirche drin waren. Denn Sie können ja nicht aus etwas austreten, wo Sie nicht drin sind. Und da habe ich gesagt, sehr geehrte Damen und Herren, wir leben ja hier in Berlin und hier hat es mal einen Hauptmann gegeben, so am Stadtrand von Berlin. Und ich kann mir vorstellen, dass Berliner Zeitungen sich für solche Köpenickiaden auch heute interessieren würden, wenn sie mich nicht in Ruhe lassen. Es war Ruhe dann. Aber Sie haben völlig recht und das ist eben das Thema eben auch der religionsfreien Zone, die Informationen auch zu vermitteln, was ich auch heute getan habe, dass diese sogenannte Trennung von Staat und Kirche, die ja zumindest immer als hinkende Trennung bezeichnet wird, um zu sagen, sie ist ja noch gar nicht so richtig komplett da, nicht durchgeführt wurde oder auch im Alltag nicht stattfindet. Und Sie können es daran auch illustrieren, es gibt seit 1919 in der deutschen Verfassung, also in der Weimarer Reichsverfassung, in den Kirchenartikeln, die dann über Artikel 140 ins Grundgesetz übernommen worden sind, den Auftrag, alle Staatsleistungen, die aufgrund älterer Rechtstitel etc. bestehen, müssen abgeleistet werden, abgelöst werden. Die Grundsätze dafür stellt das Reich auf, also heute der Bund auf. Und es gab ein schönes Interview, also eines von Panorama mit einem bayerischen Ministerialdirigenten und der sagte, wenn Bonn, das war ein paar Jahre her, wenn der Bund keine Richtlinien dafür aufstellt, können wir auch diese Staatsleistungen nicht einstellen. Das heißt, das Föderalismusargument wird benutzt, denn das ist immer das Spielchen so. Wenn der Bund sagt, wir wollen da jetzt mal was tun, sagen die Länder, das ist Landeshoheit, daran habt ihr überhaupt nichts zu tun. Und dann sagen sie immer, ja, wenn der Bund endlich mal was tun würde, könnten wir ja, aber der Bund tut ja nichts. Also so wird der Ball immer hin und her geschoben und es passiert nichts. Ja. Und zum Beispiel, um also diese Aktion, die der Wolfram Kastner ja am Dienstag, glaube ich, gemacht hat, oder am Dienstag, glaube ich, war es, nee, Mittwoch war es, oder was? Das Reichskonkordat von 1933 gilt immer noch. Und darüber zum Beispiel werden die evangelischen, die katholischen Hochschulen staatlich finanziert. Nach dem Grundgesetz dürfte nur die Religionslehrerausbildung finanziert werden. Aber dieses Reichskonkordat besagt die gesamten theologischen Fakultäten und einiges weitere. 2 Paragraphen aus diesem Konkordat sind ja aufgehoben worden, so stillschweigend. Das ist einerseits der Paragraph, dass der neu gewählte Bischof sich beim Gauleiter zu melden hat. Das macht man heute irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Ist doch geltendes Recht, müsste man da eigentlich machen. Und der 2. Paragraph, der nicht mehr gilt, ist, dass an den hohen kirchlichen Feiertagen für Führer und Vaterland gebetet wird. Wird aus irgendeinem Grunde auch nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht warum. Da steht, nein, nein. Das ist aus irgendeinem, ich weiß nicht, wie man das machen kann, dass man einen Vertrag, der insgesamt gilt, 2 Teilstücke raus, ja, schwärzt oder so, so weißt oder sowas, als ob die nicht existieren würden. Ich weiß nicht, wie man sowas machen kann oder etwas. Ja. Und das war eben eine ganz, glaube ich, legitime oder eine ganz wichtige Aktion, die der Wolfram Kastner da gemacht hat, darauf einfach mal aufmerksam zu machen, Leute, sowas gibt es noch. Das ist heute noch geltendes Recht. Ja. Und da werden wir auch lange noch, glaube ich, zu laborieren haben, obwohl praktisch Eier Isensee, also Professor in Erfurt für Staatskirchenrecht, hat jetzt vor 2 Jahren gewarnt und gesagt, liebe Kirchen, verlasst euch nicht darauf, dass diese Ewigkeitsrenten gezahlt werden. Auch wenn sie politische Mehrheiten ändern, kann man diese Texte ändern. Das ist nicht sicher, ja, dass es auf Ewigkeit kommen dazu, also ändert. Und es gibt im Augenblick praktisch auch eine Überlegung, wurde mir mal so ein bisschen zugespielt. Die Kirchen machen im Augenblick diesen massiven Sozialabbau innerhalb der eigenen Belegschaften oder sowas, weil es gibt Überlegungen, es gibt wirklich einfach Prognosen, dass ungefähr in 10 Jahren Bund und Ländern an den Pensionsleistungen zusammenbrechen werden. Und in dieser Situation der Zahlungsverpflichtungen der Staatspensionen für die Beamten und sowas der Bund und Länder, werden sie jede Einnahme, die sie irgendwo steuerlich also ziehen können, abschaffen können, also auch die Privilegierung der Kirchensteuer abschaffen. Und das wird die Kirchen finanziell sehr stark treffen, weil wenn das nicht mehr abgesetzt werden kann, werden viele Leute aus der Kirche austreten, die ihr innerlich fernstehen und eigentlich nur noch einen Grund brauchen, einen äußeren Grund brauchen, um dann auch wirklich für sich zu sagen, okay, das war's.
Ja, und weil es auch aktuell ist, wie verhält es sich dann mit Zahlungen an die Mutterkirche in Rom? Haben Sie da, basiert das auf dem Geheimweg oder wie ist das?
Also der Vatikan nimmt bestimmte weltkirchliche Aufgaben wahr, das ist klar, dafür ist er ja der Vatikan als Zentrale. Und für diese zentrale sozusagen Aufgaben wird ihm von den deutschen Verband deutscher Diözesen auch ein Geld überwiesen. Das sind ungefähr 20 Millionen pro Jahr. Mehr ist das nicht. Das ist ja bei den Größenordnungen, die wir gesehen haben, sind das im Grunde Kleinigkeiten. Es gibt eine Finanzierung des Papstes selber, das ist der sogenannte Peterspfennig. 1870-71 haben ja die italienischen Demokraten den Kirchenstaat einfach platt gemacht, weil gesamt Mittelitalien war damals Kirchenstaat und das wurde einfach von den Revolutionären einfach platt gemacht, also macht sozusagen, das ist nicht mehr Kirchenstaat, das brauchen wir auch für Italien, für unser demokratisches Italien. Und der Papst zog sich schmollen in die Engelsburg zurück. Verbot jede politische Betätigung für die Katholiken, der wurde gleich rausgeschmissen. Sowas, ja. Und um den armen Papst nun also sozusagen zu finanzieren, wurde in allen katholischen Gemeinden, auch heute noch, jedes Jahr zu Peter und Paul, für den Papst gesammelt. Und das wird ihm dann immer von den Bischöfen übergeben und da kommen aus deutscher Quelle zurzeit, glaube ich, 15 Millionen zusammen. Und das kriegt der Papst in seine Privatschatulle. Das ist dann, die Amerikaner, glaube ich, die bringen sogar noch mehr, 20 Millionen, also er kriegt ungefähr 15 Millionen pro Jahr in seine Privatschatulle. Alles andere wird nicht finanziert. Zum Beispiel, da sehen Sie ja im Grunde an der Struktur jetzt, wenn der Papst kommt und der Papst wollte mal Chicago besuchen, also Johannes Paul II. Und Chicago ist ja nach Warschau die zweitgrößte polnische Stadt. Also es sind sehr, sehr viele Polen nach Amerika ausgewandert und die haben sich dort in Chicago so konzentriert. Natürlich hat der Papst gesagt, die muss ich mal besuchen gehen. Und dann hat Chicago gesagt, Dankeschön, das wollen wir aber nicht, weil jede Stadt, jedes Land, das der Papst besuchte, muss die Kosten übernehmen. Und deshalb ist es in Bayern auch nicht anders. Der Vatikan bezahlt keinen einzigen Cent, dass der Papst hier rumfährt. Das haben die Bistümer, die irgendwie das nicht abdrücken konnten, also an den Staat, 30 Millionen ungefähr müssen sie ja selber finanzieren. Und eben wirklich der bayerische Staat, das liegt in der Größenordnung, das weiß keiner so genau, Schätzungen liegen zwischen 50 und 70 Millionen, muss das finanzieren. Und das hat, das kann ich Ihnen schon garantieren, oder wir können darauf wetten, wenn wir nächstes Jahr die Kirchenaustrittszahlen in Bayern haben werden, die werden gewaltig angestiegen sein. Weil es gibt zum Glück auch noch viele Katholiken, die sagen, es ist eine solche Schweinerei, dass dieses Geld rund, also sagen wir mal, jetzt mal pauschale Zahl, 100 Millionen, ausgegeben wird für so ein also Theater, für so ein Straßentheater. Ganz Südbayern ist hier eine Freilichtbühne, obwohl wir in Bayern selber und weltweit genügend Menschen haben, die für dieses Geld essen, trinken und irgendwie gesund werden könnten. Und die dann sagen, okay, sorry, katholische Kirche, das war's. Deshalb können wir uns ja nur freuen, wenn der kommt. Das, was der bayerische Staat bezahlt, sind aus Allgemeinsteuern. Ja, klar. Es gibt keine katholische Steuereinnahme, aus der das dann bezahlt werden würde.
Ich hätte noch eine Frage zu Caritas.
Ja.
Und Diakonie. Habe ich das richtig verstanden?
Wir haben noch fünf Minuten, ja.
Dass 1,8% der Einnahmen aus Kirchenmitteln stammen. Und jetzt wollte Sie noch einmal fragen, wie nochmal die absoluten Zahlen sind für Caritas und Diakonie, weil ich das nicht mitbekommen habe an staatlichen Zuschüssen. Und also, Hintergrund noch was zu sagen meiner Frage ist der auch, dass gerade diese beiden Träger sehr stark nach Ein-Euro-Kräften nachfragen, nach Ein-Euro-Jobbern und auch zum Beispiel die Diakonie in einer persönlichen Stellungnahme vom Deutschen Städtetag nochmals also Verschärfungen für die Sozialleistungen von Hartz IV gefordert hat, das angesichts dessen, dass also da ein Fortentwicklungsgesetz schon auf dem Weg war, dass also Hartz IV-Empfänger weitgehend entrechtet in ganz vielen Punkten. Und noch eine dritte Frage. Haben Sie vielleicht noch einen Überblick darüber, was an Stellen in den letzten Jahren bei beiden Trägern abgebaut worden ist?
Also ich fange mit der dritten Frage an. Bei beiden Trägern ist in den letzten Jahren nur wenig an Stellen abgebaut worden, aber es sind eine Vielzahl von Stellen in Teilzeitstellen umgewandelt worden. Und dadurch steigt insgesamt die Zahl der Beschäftigten an, auch wenn sie sich sozusagen objektiv verringert hat. Ist das also, wo sitzt sie? Ah ja, also von der Logik her sowas. Ja? Das heißt, der Stellenabbau ist nicht sichtbar, weil es ist quasi, weil wenn ich 1000 Vollzeitstellen in 1500 Teilzeit, also davon 500 Stellen, bin ich ganz blöd, also Sie verstehen das schon, ne, sowas, ja? Dann steigt die Stellenzahl, obwohl die Leute weniger Geld bekommen, weil sie auf Teilzeitstellen plötzlich beschäftigt werden. Dass die Kirchen oder Caritas speziell, die evangelischen Landeskirchen sind da sehr, sehr unterschiedlich in ihren Einstellungen oder auch Verhaltensweisen. Es gibt Landeskirchen, die haben das sehr, sehr offensiv angenommen, diese hart, also 1-Euro-Jobber. Und andere Landeskirchen haben sich dem völlig verweigert. Die Caritas hat es sehr begrüßt und ist sehr stark dabei, diese Leute auch einzustellen. Und die ersten, glaube ich, Prozesse, die geführt worden sind, auch bei den Maltesern, die 1-Euro-Jobber als Krankenwagenfahrer eingesetzt haben, was ja einfach gegen das banalste 1-Euro-Prinzip, keine normalen Stellen dürfen damit besetzt werden, verstößt. Und die erste Frage, war es mit den 1,8% oder sowas? Ja, also Caritas und Diakonie hatten in 2003 einen Kostenaufwand rund 44,5 Milliarden und davon haben die Kirchen 828 Millionen zugegeben. Und das sind, viel mehr einmal Daumen, 1,8%. So, ja. Nein, das sind dann verschiedene Quellen. Das sind Krankenkassen, Pflegeversicherungen, Privatzahler, beim Krankenhaus, bei dualer Finanzierung der Baumaßnahmen und so weiter. Sie können davon ausgehen, in Krankenhäuser geht kein Cent Kirchensteuer hinein, in alten Wohnheime kein Cent hinein. Und das ist auch zum Beispiel jetzt im Bistum Essen ganz konkret, die wollen die Hauptkirche in Bochum abreißen, um dort ein Altenwohnheim zu bauen. Weil der Altenwohnheimmarkt ist der letzte große Wachstumsmarkt im Sozialbereich. Und deshalb geht die Kirche ganz massiv in diesen Bereich hinein, weil da kann man richtig noch Geld verdienen. Assunta, Tamil gesagt, wir haben noch 5, 4, sagen wir noch 3 Minuten, also noch 1 oder 2 Fragen.
Ja, ich habe noch eine Frage. Die Pfarrer, die werden doch behandelt wie die Beamten, also wie Angehörige des höheren Dienstes. Zahlen die auch keine Steuern, brauchen die auch keine Einkommensteuererklärung machen, so wie sie jeder...
Der Bischof arbeitet. Oder
die Bischof? Nein, ich meine, normaler Pfarrer oder Bischof, egal.
Doch, normaler Pfarrer, der ist praktisch sozusagen, also zahlt seine Einkommensteuer.
Der zahlt eine Einkommensteuer.
Der Bischof nicht, nein.
Gut, danke.
Ja, okay. 1 Minute, letzte Frage. Ja klar, letzte Frage.
Ja. Mich würde interessieren, dass, ob Sie mit anderen zusammen in Deutschland das irgendwie organisieren, um dass es mehr an die Öffentlichkeit kommt. Weil das ist ja doch sehr verborgen, die Information.
Das ist richtig, aber ich will mal sagen, die Realität ist einfach so, es gibt inzwischen schon einen ziemlich langen Zettel. Zum Beispiel Michael Schmidt-Salomon, der morgen Abend referieren wird, ist nun wirklich ein sehr, sehr ausgewiesener Mann in eher philosophischen, also sonstigen Dingen. Ich mache ja eher die Finanzkiste. Und wir beide werden ja verschiedene, oder auch andere, auch wirklich, zum Beispiel Karl-Heinz Deschner, also, werden ja auch zu Fernsehsendungen eingeladen. Und wir können mit großer Wahrscheinlichkeit so ungefähr eine Quote von 1 zu 4, 5 sagen, dass wir wieder ausgeladen werden. Und zwar läuft das Spiel immer so folgendermaßen. Das war ja letztlich gerade vorige Woche in N24 und davor, also bei Tacheles, an der NDR und so weiter. Läuft immer folgendermaßen. Der Redakteur ruft an am Donnerstag oder Freitag und sagt dann, ja, Herr Frag, wir haben da nächste Woche, das ist dann meistens Dienstag oder Mittwoch, ein Magazin oder wollen wir so und so darüber diskutieren und würden gerne, dass Sie dabei sind, weil wir kennen ja auch Ihre Ansichten oder Positionen oder Recherchen oder sowas. Und sagt, ja, sag ich, ist in Ordnung, habe ich Zeit, wenn ich Zeit habe, gut. Und dann sagt er immer, am Montagvormittag haben wir nochmal die Endredaktionsbesprechung, aber jetzt ist es schon zu 99,9% eigentlich sicher, dass wir sie auch haben wollen. Am Montag kommt dann der Anruf und wie gesagt, die Quote ist 1:4, glaube ich, also nur von 5 Fällen ist eine bleibt, dass gesagt wird, leider haben wir unser Thema verändert, sodass Ihre Anwesenheit nicht mehr erforderlich ist. Der Michael Schmidt-Salomon und ich, wir stecken das dann locker weg. Ne? Also sagen, haben wir wieder einen Job weniger zu tun, so viel Geld gibt es dafür auch nicht oder sowas. Ne? Also so... Dann hatte zum Beispiel Frau Maischberger mal den Karl-Heinz Deschner eingeladen. Karl-Heinz Deschner ist jetzt 82 Jahre alt. Wir hoffen, er lebt noch wirklich länger, als er schreiben kann, damit er auch nach seinem Schreiben noch ein paar wirklich Jahre hat, wo er nicht schreiben muss oder sowas. Der wurde eingeladen und dann haben wir ihn alle bekniet und gesagt, Karl-Heinz, du musst dahin, das ist Öffentlichkeit, da kannst du auch wirklich was transportieren. Und er hat sich bereden lassen und gesagt, gut, ich fahre dahin. Er hatte seinen Koffer in der Hand, da kam der Anruf. Das Thema ist verändert worden, sehr geehrter Herr Deschner, wir brauchen Sie leider nicht mehr in der Sendung. Das war's. Okay. Nein, du hast ja überhaupt kein Thema. Wir könnten ja noch ein paar Tage drüber reden, das wäre ja nicht so.